HR Info. Netzwelt.
Bei so manchem wird diese Melodie Erinnerungen wecken. Es ist die Musik des Gameboy-Spiels Tetris. Vor 30 Jahren kam der Gameboy von Nintendo in Japan auf den Markt, etwas mehr als ein Jahr später dann auch in Deutschland. Der Gameboy hat das Computerspielen aus dem Wohnzimmer in die Klassenzimmer, Buswartehäuschen und in die Parks gebracht. Überall mobil Computer spielen zu können, das begann also schon vor 30 Jahren. Heute ist das Spielen unterwegs, zum Beispiel auf dem Handy, alltäglich geworden. Der Bereich der Smartphone-Spiele-Apps wächst am schnellsten in dem Segment der Computerspiele. Und der Gameboy ist sozusagen der Wegbereiter dieser Entwicklung. Das ist heute Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Am 21. April 1989 hat die Erfolgsgeschichte des Gameboys begonnen, und zwar in Japan, wo er zuerst auf den Markt gekommen ist. Martin Honecker wirft einen Blick zurück auf die Geschichte des Gameboys.
Erst Japan, dann die USA, dann Deutschland und ganz Europa. Etwa in dieser Reihenfolge hat er die Welt erobert, der Gameboy. Im April 1989 erschien der Gameboy in Japan, wenig später in den USA, und 1990 erreichte er dann den europäischen Markt. Der Gameboy, ein Kassenschlager. In seiner weiteren Laufbahn hat sich der Gameboy insgesamt sogar mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Dementsprechend waren Gameboys auch überall zu sehen, wie in der HR-Sendung 1993 vielleicht auch etwas genervt festgestellt wurde.
Ob an der Bushaltestelle oder im Café, ob im Kinderzimmer oder beim Klassenausflug, ob in der Warteschlange oder unter der Schulbank, überall wird mit dem handlich kleinen Taschengerät gezockt.
Dabei war der Gameboy schon bei seiner Einführung nicht das Beste vom Besten. Ein Schwarz-Weiß-Display mit viel Graustufen, ein Steuerkreuz, zwei Buttons, zwei Menütasten, das war's. Der Gameboy war recht einfach und schlicht gehalten. Die Konkurrenz von Atari oder Sega, deren Geräte etwas später auf den Markt kamen, hatte dagegen schon einen Farbbildschirm und Hintergrundbeleuchtung verbaut. Damit ließ sich auch im Dunkeln zocken. Trotzdem, durchgesetzt hat sich der Gameboy. Senat Palic, Gameboy-Enthusiast aus Friedrichsdorf, weiß warum.
Wegen dem Preis. In erster Linie. Man hat sich bei Nintendo bewusst dazu entschieden, das billigere Display zu nehmen in diesem Fall, um das Gerät auch günstig zu machen. Und es war halt einfach der richtige Zeitpunkt, der richtige Preis und auch das richtige Startspiel. Das war, glaube ich, das Package als solches, was den Gameboy so erfolgreich gemacht hat.
Das Startspiel, das war dieses hier. Tetris. Wer anfangs einen Gameboy kaufte, bekam Tetris gleich kostenlos dazu und konnte stundenlang spielen, dank langer Batterielaufzeit. Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber den batteriehungrigen Geräten der Konkurrenz. Extra kaufen konnte man später dann noch Spiele wie Zelda, Super Mario oder die Pokémon-Reihe. Senat Palic hat sie alle. Und nicht nur das. Auch das Zubehör hat er gesammelt. Wie zum Beispiel die Gameboy-Kamera. Ein kleines Zusatzmodul, das man in den Schacht reinsteckte, in den eigentlich das Spiel reingehört.
Und da war halt oben eine große Kugel und das war halt eine Kamera. Und damit konnte man Fotos machen. 30 Stück an der Zahl, dann war der Film sozusagen voll. Man musste entwickeln und es geht relativ gut. Also es macht auch sehr viel Spaß, auch heute noch. Renne ich manchmal auf Events rum und fotografiere Menschen mit der Gameboy-Kamera. Anstelle von Ausdruck ziehe ich diese Fotos auf den PC und schicke den Menschen digitale Abbilder ihres Selbst in Gameboy-Form.
Dass das überhaupt möglich ist, den Gameboy an einen Computer anzuschließen, das ist der lebendigen Community zu verdanken, sagt Senat Palic. So basteln auch heute noch zahlreiche Fans am Gameboy rum und programmieren etwa selber Spiele oder nutzen den Gameboy zum Musikmachen, indem sie den Soundchip des Gameboys mit einem Keyboard bedienen. Wer das auch mal ausprobieren möchte, dem empfiehlt Senat Palic eine Retrobörse, also eine Art Flohmarkt für alte Videospiele. Dort kann man sich einen Gameboy kaufen. Im Schnitt wechselt da ein Gameboy für 40 bis 50 Euro den Besitzer. Anders als am Anfang muss man das Spiel Tetris dazu kaufen. Dafür werden dann nochmal etwa 2 Euro fällig.
Der Gameboy ist also auch heute noch bei den richtigen Fans beliebt. Martin Honecker hat einen Blick zurückgeworfen auf die Geschichte des Gerätes. Heutzutage ist es ganz alltäglich, Computerspiele zu spielen, wenn man unterwegs ist, um sich zum Beispiel ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Mit dem Handy ist das ja auch kein Problem mehr. Das war aber natürlich nicht immer so. Ich habe mit Dennis Schirmacher über die Entwicklung des Mobile Gaming gesprochen. Er ist Redakteur beim Computermagazin CT und ich habe ihn gefragt, ob der Gameboy dann aus seiner Sicht tatsächlich so etwas wie der Wegbereiter war für das mobile Spielen.
Ja, definitiv. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie wir das Teil in der Schule hatten. Und es hatten nicht viele, aber die, die es hatten, die waren immer stark umlagert. Und das hat definitiv den Trend des mobilen Spielens losgetreten. Wenn man sich überlegt hat, vorher konnte man nur auf dem Sofa spielen und jetzt konnte man das Teil überall mit hinnehmen, Straßenbahn, Schulhof und überall konnte man dann zocken, ne?
Das heißt, man hat überall Leute gesehen, die plötzlich irgendwo in Bushaltestellen saßen, in der Schule saßen und Gameboy gespielt haben.
Genau, wie die heute Leute ins Handy schauen, haben wir früher halt auf den Gameboy geguckt.
Warum war der denn so erfolgreich, der Gameboy? Hat das was mit dem Marketing von Nintendo zu tun oder warum war das so?
Na, das war zu der Zeit, war das halt einfach was Unvorstellbares, ne? Also, dass man wirklich das, was man sonst nur im Wohnzimmer auf dem Fernseher spielen konnte, was ja früher auch noch sehr rudimentär war mit Pixelgrafik und wenn man sich das heute anguckt, läuft es einem kalt den Rücken runter. Aber früher war das halt einfach revolutionär und dass man das mit Batterien, man konnte das Teil rumtragen und überall damit spielen. Und der Geniestreich war halt von Nintendo, dass sie die Gameboys am Anfang mit dem Spiel Tetris verkauft haben. Also ich meine, Tetris kennt jeder. Und das Spielkonzept ist ungebrochen. Das funktioniert auch heute noch. Und das war wirklich genial, dass man das dann gleich mit dem Spiel, was absolut süchtig macht, in einem Paket kaufen konnte und es dann quasi überall zocken konnte.
War es auch so faszinierend, weil Nintendo nachgeliefert hat, also Spiele nachgeliefert hat, die ja auch austauschbar waren?
Genau, das war ja auch das Konzept noch, dass man dann quasi Spielmodule hatte, die man rausnehmen konnte aus der Konsole und dann neue Spielkarten einstecken konnte, weil es gab natürlich vorher auch schon andere mobile Spielkonsolen, sage ich mal, da waren die Spiele aber meistens fest drin. Und ja, das war dann noch ein weiterer Geniestreich, dass man dann solche Titel wie Super Mario Land oder was gab es da noch alles, Kid Icarus, Ghosts and Goblins und so weiter, die konnte man dann im Laden nachkaufen und problemlos umstecken. Und ja, somit haben sie dann die Geldmaschine angeschmissen. Ich meine, der Game Boy, der wurde wirklich fast 120 Millionen Mal verkauft und Tetris noch viel, viel mehr halt.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man die Spiele dann immer ausgetauscht hat. Also, dass man wirklich, der eine, der einen Gameboy hatte, von dem hat man dann, gut, Tetris hatte jeder, aber von dem hat man Super Mario Land bekommen und dann hat man es gegen ein anderes Spiel getauscht. Dann hat man mal zwei Wochen jeder das jeweilige andere Spiel gespielt. Also, das hat wahrscheinlich auch nochmal zu diesem Hype beigetragen.
Klar, es ist noch ein sozialer Charakter. Und man konnte ja sogar auch gegeneinander spielen mit diesem Link-Kabel. Da konnte man dann zwei Gameboys quasi verstöpseln. Und dann konnte man Tetris gegen seine Freunde spielen. Und das hat es früher halt in dem Maß auch noch nicht gegeben.
Sie haben es eben angesprochen, es gab Vorgänger des Game Boys, also auch Handheld-Geräte, wie man sie ja auch nennt. Welche waren das?
Ja, also Nintendo hat ja schon die eigene Game & Watch Series, nennt sich das. Das sind so kleine LCD-Spiele gewesen. Also die waren noch rudimentärer von der Grafik und vom Spielanspruch als die Game Boy-Spiele, also viel, viel niedriger noch. Da konnte man dann kleine Männchen steuern, die quasi irgendwie in einem Zoo-Setting Melonen auffangen und dann damit Tiere füttern. Also es war super simpel gemacht. Und die Spiele waren halt quasi fest verlötet. Man konnte da nichts austauschen. Und ja, der Game Boy hat das Ganze dann in mehreren Bereichen, also sowohl von der Technik, Grafik, Akkuleistung, Sound auch, der hat ja auch einen Kopfhörerausgang und alles dabei. Der hat es in vielen Bereichen dann wirklich, wirklich auf ein neues Level gehoben.
Dann kann ich mich noch daran erinnern, ein Gerät, was dem Game Boy dann so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat, das war der Game Gear von Sega. Also ich kann mich auch so daran erinnern, es gab so zwei Fraktionen. Die einen hatten den Game Boy, die anderen hatten den Game Gear von Sega. Was hat sich da sozusagen zwischen diesen beiden Geräten, wie haben die sich unterschieden?
Also der Game Gear Handheld von Sega, der kam ja ein Jahr später auf den Markt. Und der war so gesehen eigentlich technisch sogar viel, viel besser als der Game Boy. Der Game Boy war monochrom, also da hatte man nur so grün-schwarz-Möglichkeiten bei der Grafik. Und der Game Gear hatte wirklich einen Farbbildschirm, war aber ein riesiger Klopper. Und die Batterien waren, glaube ich, nach teilweise sogar einer halben Stunde schon alle. Also das war überhaupt nicht richtig praktikabel. Und so gesehen technisch eigentlich besser, bessere Grafik und auch wirklich gute Spiele teilweise. Aber so gesehen war das Teil dann ein Flop und es stand immer im Schatten des Game Boys. Der Game Boy hat sich, wie gesagt, 119 Millionen Mal circa verkauft und der Game Gear im Vergleich 11 Millionen Mal. Also das ist dann schon deutlich weniger. Und dann gab es von Atari noch den Lynx, nannte sich das. Das war auch ein Riesengerät. Das konnte man sich nicht mal so eben in die Hosentasche stecken wie den Game Boy. Und der Lynx war, glaube ich, noch viel, viel schlechter verkauft als der Game Gear von Sega.
Was kam danach? Was kam nach dem Game Boy? Wie ging es mit der Entwicklung dann weiter?
Ja, Nintendo hat in dem Bereich ja immer weiter geforscht quasi und die haben sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so alternative, neue Videospielkonzepte irgendwie auf den Markt zu bringen. Und da war auch ein Riesenerfolg der Nintendo DS. DS steht für Dual Screen, also das war ein Handheld, den konnte man aufklappen und da hatte man oben und unten einen Bildschirm. Und darauf waren manche Spiele auch komplett ausgelegt, dass man zum Beispiel unten die Karte hatte, auf der man herumlaufen kann. Oben hat man das Spielgeschehen dann sogar auch schon in 3D-Grafik gesehen. Und das Teil ist auch eingeschlagen wie eine Bombe, wurde 154 Millionen Mal verkauft weltweit. Also noch erfolgreicher als der Game Boy. Das wurde dann noch weitergeführt. Jetzt aktuell ist der 3DS im Handel. Das ist ein Handheld mit 3D-Funktion. Das funktioniert ohne Brille. Da kann man dann wirklich echtes stereoskopisches 3D drauf sehen. Und ja, mittlerweile hat Nintendo ja eine sogenannte Hybrid-Konsole am Markt, das ist die Nintendo Switch. Und das ist so gesehen auch, sieht aus wie so ein Tablet-PC mit ansteckbaren Controllern links und rechts. Den kann man unterwegs benutzen. Läuft auch so 3, 4, 5 Stunden mit dem Akku. Und zu Hause kann man das Ganze in so eine Docking-Station stecken und dann ist das Spiel geschehen dann auf dem Fernseher. Und ja, die haben ihr Konzept halt wirklich seit 1989 konsequent weiterverfolgt, weiterentwickelt und sind damit auch äußerst erfolgreich. Auch die Switch bricht derzeit wirklich alle Verkaufsrekorde.
Gibt es denn Konkurrenten? Also auch in der Zeit, wenn man jetzt mal zurückblickt, also zwischen 89 und heute, gibt es Konkurrenten zu Nintendo in Sachen Handheld-Geräten?
Ja, wir hatten ja schon die Beispiele Atari Lynx und Sega Game Gear. Die sind natürlich alle damit aufgesprungen. Nintendo waren die Ersten, ne? Das ist halt so. Und aber das hat bis heute niemand geschafft, da irgendwie mitzuhalten. Sony hatte auch eine PlayStation Portable. Aktuelle Version war die PS Vita. Und das wurde jetzt aber auch alles offiziell eingestellt und eingestampft. Die wird wohl auch nicht mehr hergestellt, weil das immer ein Nischendasein war. Und dann gibt es jetzt natürlich, jeder hat irgendwie ein Android oder ein iPhone in der Tasche. Die haben ja schon eine unfassbare Rechenleistung. Also ich kann sogar auf dem ersten iPhone, was ja jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist, konnte ich auch schon viel, viel, viel beeindruckendere Titel spielen als auf dem Game Boy. Und ja, aber es ist schon auch so, dass die Spiele auf den Handys oft auch noch sehr simpel sind. Da spielt man mal Candy Crush irgendwie und löst ein paar Diamanten auf oder weiß was ich, was es da alles gibt. Aber die Spiele auf dem Game Boy oder auch auf der Switch, die sind dann auch, sag ich mal, anspruchsvoller. Also es sind dann schon sehr tiefgehende Abenteuerspiele oder Puzzlespiele oder was auch immer.
Man kann sagen, die Geräte, die Handheld-Geräte, die sind heute noch auf jeden Fall von Bedeutung. Sie haben die Switch angesprochen und Nintendo DS, aber die Konkurrenz traut sich eigentlich nicht mehr dran, weil die Smartphones natürlich im Mittelpunkt der Entwicklungen für Spiele stehen. Kann man das so sagen? Also das heißt, Nintendo ist mehr oder weniger der alleinige Marktführer, was die Handheld-Geräte angeht und die anderen weichen auf andere Geräte aus, also auf andere Plattformen, Android zum Beispiel.
Ja, so ist es schon sehr gut zusammengefasst. Also Nintendo ist definitiv der Platzhirsch in dem mobilen Spielebereich und für Gelegenheitsspieler, diese sogenannten Casual Gamer, reicht es dann wirklich oft aus, wenn die auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, hat man ja noch einen größeren Bildschirm, wenn die dort spielen. Und ja, so hat sich das dann aufgegliedert in, sag ich mal, Casual-Konsolen in Form von Handys und Smartphones und dann halt, wer anspruchsvoller spielen will, der kauft sich dann halt ein Nintendo 3DS oder die Switch oder irgendwas anderes. Und da ja Sony jetzt auch aus dem Spiel raus ist, PS Vita eingestellt, ja, da wird, glaube ich, in Zukunft auch nichts mehr kommen. Der Markt ist quasi jetzt so, wie er ist, gesättigt und man muss jetzt auch gucken, wie sich das im Handheld-Bereich dann bei Nintendo entwickelt, aber bis jetzt stehen noch alle Zeichen auf, geht alles nach oben noch.
Das sagt Dennis Schirmacher vom Computermagazin CT. Tragbare Spielgeräte, mobile Konsolen, sogenannte Handheld-Geräte, die sind heute immer noch sehr beliebt. Hier ist nach wie vor Nintendo der Platzhirsch.
HR Info, Netzwelt.
Aber immer mehr Menschen nutzen dann doch lieber das Smartphone, um Computerspiele zu spielen. Die Auswahl an Games in den App-Stores ist gigantisch. Werden wir also in Zukunft alle nur noch auf dem Smartphone spielen? Darüber habe ich mit Sebastian Klöß vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, kurz Bitkom, gesprochen. Er ist dort Referent für Verbraucherelektronik. Ich habe ihn gefragt, wie das Mobile Gaming heute aussieht und wie viel mittlerweile auf dem Smartphone gespielt wird.
Also Smartphone ist momentan eigentlich so die mobile Spieleplattform. Statistisch habe ich gelesen, spielen gut 40% aller Smartphone-Besitzer auf ihrem Handy. Und 18,2 Millionen Deutsche geben an, dass sie sogar, wenn sie spielen, dann am liebsten auf ihrem Smartphone spielen möchten. Und andersrum ist es so, dass 79% aller Gamer auch das Smartphone zum Spielen nutzen. Letzteres hat eine Bitkom-Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergeben. Unterwegs ist auch eine ganz spannende Geschichte, wird vor allem deshalb gespielt, um sich die Zeit zu vertreiben. Also anders als es zu Hause im Wohnzimmer ist, dass man sich vielleicht bewusst hinsetzt, um auf der Konsole zu zocken. Es ist eher so dieses dauernd mögliche Spielen unterwegs, wenn man wartet, wenn man in der Bahn sitzt, wenn einem irgendwie die Zeit nicht schnell genug vorbeigeht, dass man zum Smartphone greift, um zu daddeln.
Würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, dass der Gameboy noch irgendetwas damit zu tun hat? Also so wie wir heute spielen, hat das irgendwie eine Auswirkung auf unser heutiges Spieleverhalten? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, er hat insofern noch eine Auswirkung, weil damals so die Möglichkeit, einfach unterwegs zu spielen, populär wurde. Der Ur-Gameboy und seine Nachfolgemodelle haben also das Spielen unterwegs einfach zur Gewohnheit werden lassen. Ansonsten ist natürlich das Smartphone, was die Bedienung betrifft, aber auch was die Spiele drauf betrifft, schon relativ weit vom damaligen Gameboy weg. Wobei, wenn man natürlich wieder Tetris betrachtet, so der Renner damals, das Spiel, das mit dem Gameboy verkauft wurde, und heutige Spiele, die auf Smartphones gespielt werden, ist schon insofern eine Ähnlichkeit da, weil es sind beides nicht irgendwelche grafisch aufwendigen Blockbuster oder irgendwelche Geschichten mit tollem Storytelling, sondern doch eher einfach zu bedienende Kniffel, Rätsel, Geschicklichkeitsspiele, die fürs Spielen unterwegs geeignet sind. Und da ist vielleicht so der Gameboy auch mit Jump'n'Run-Spielen wie Mario relativ nah an heutigen Spielen auf dem Smartphone dran.
Glauben Sie, dass das Smartphone vielleicht sogar irgendwann die Konsolen ablösen könnte?
Also ich glaube nicht, dass das Smartphone die Konsolen komplett ablösen wird. Ich denke, wenn es grafisch aufwendiger wird oder an Spiele geht, die eine komplexe Bedienung erfordern, werden Konsolen ihre Berechtigung haben. Ich glaube, es ist vielfach dann doch einfacher und irgendwie besser, mit einem Controller ein Spiel zu bedienen, als auf einem kleinen Smartphone-Display. Aber ich denke, so für einen weit überwiegenden Teil des Spielens oder auch für das Spielen unterwegs wird schon das Smartphone einfach die dominierende Plattform sein. Man muss ja auch sagen, dass das Smartphone so ein bisschen einen neuen Spielemarkt erschlossen hat. Also dieses ganze Casual Gaming, Casual Games Bereich für diesen Zeitvertreib nebenher, um sich einfach ein bisschen die Langeweile zu vertreiben.
Über was für einen Markt sprechen wir denn da bei den mobilen Spielen? Können Sie da Zahlen nennen?
Es gibt Zahlen, dass so der Umsatz mit Spiele-Apps in Deutschland so knapp unter 500 Millionen Euro im Jahr liegt. Und er ist in den vergangenen Jahren deutlich schneller gewachsen als der Gaming-Markt insgesamt. Entscheidend sind da weniger eigentlich so die Download-Kosten für die Spiele. Häufig sind Spiele-Apps ja sogar kostenlos. Einen größeren Anteil haben tatsächlich die In-App-Käufe. Also die Möglichkeit, sich neue Level zu kaufen, neue Zusatzfunktionen zu kaufen, teilweise auch um im Spiel weiterzukommen. Da hat sich so häufig dieser Free-to-Play-Ansatz durchgesetzt, dass man erstmal kostenlos runterladen kann und so die Basisfunktionen kostenlos nutzen kann und in dem Moment, wo man dann tiefer ins Spiel reingehen will oder mehr machen will, dann eben doch bezahlen muss, und das wird offenbar dann auch getan.
Was macht diesen Reiz der Handyspiele aus? Sie haben gesagt, einerseits natürlich der Zeitvertreib, wenn man an der Bushaltestelle sitzt und auf den Bus wartet und noch ein bisschen Zeit übrig hat, dann zückt man sein Smartphone und spielt ein Handyspiel. Aber gibt es noch andere Kriterien, die das Spielen am Handy so erfolgreich machen?
Also ich glaube, es ist tatsächlich hauptsächlich diese Verfügbarkeit. Also wir haben das Smartphone einfach immer dabei, weshalb wir auch die Möglichkeit immer dabei haben, einfach mal schnell zu spielen zwischendrin. Das ist so aus meiner Sicht der Hauptreiz und dann eben teilweise der Aufbau der Spiele, die natürlich einfach die Möglichkeit bieten, wenn man länger spielt, wenn man weiter spielt, zusätzliche Funktionen zu erschließen, zusätzliche in Level zu kommen. Das heißt auch so ein Reinziehen in die Spiele. Das ist durchaus auch bei Smartphone-Spielen gegeben.
Wer spielt denn da eigentlich am Handy? Sind das Männer? Sind das Frauen? Ist das eher die jüngere Generation, die spielt, also Jugendliche und Kinder?
Inzwischen muss man sagen, eigentlich fast jeder spielt. Also Gaming ist mittlerweile keine Männerdomäne mehr. Eine Befragung von uns aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass Frauen und Männer fast zu gleichen Anteilen spielen. 40% der Frauen geben an, dass sie spielen und 43% der Männer. Was das Alter betrifft, sind die meisten Gamer immer noch so im Bereich der 14- bis 29-Jährigen oder 30- bis 49-Jährigen. In diesen Altersgruppen spielen je etwa 71 beziehungsweise 63%. Aber der Anteil der Silver-Gamer, also der Gamer ab 50, nimmt eigentlich zu, hat unsere Umfrage gezeigt. Unter den so 50- bis 64-Jährigen spielt rund jeder Fünfte und in der Generation 65 plus immer noch knapp jeder Achte. Und es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass das Alter der Gamer im Durchschnitt steigt und es geht eben vor allem auf das Konto der über 50-jährigen Gamer.
Wenn man jetzt mal einen Blick in die Zukunft wirft, was könnte da noch kommen in den nächsten Jahren? Gibt es da Technologien, Virtual Reality beispielsweise, die auch in diesem Bereich noch in irgendeiner Art und Weise eine stärkere Rolle spielen könnten?
Ich denke, Virtual Reality ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob es unbedingt bei mobilen Spielen so ein großes Thema sein wird. Rein praktisch einfach, weil man sich mit Virtual Reality-Brillen ja wirklich komplett aus der Außenwelt ausblendet, was dann für mobile Spielen unterwegs eher schlechter geeignet ist. Aber ich denke, so der Augmented Reality-Bereich, das heißt die Anreicherung der realen Umwelt durch Projektionen, durch digitale Inhalte, dürfte fürs mobile Spielen weiter an Bedeutung zunehmen. Vor ein paar Jahren hat Pokémon Go ja das erste Mal so einen Hype in die Richtung ausgelöst. Ich denke, in die Richtung wird definitiv noch mehr kommen.
Immer mehr Menschen zocken Computerspiele auf ihrem Smartphone und das wird in Zukunft auch noch zunehmen. Das sagt Sebastian Klöß vom Verband Bitkom. In den App-Stores werden unglaublich viele Spiele zum Download angeboten. Sich dort als Entwickler mit seinen Games durchzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Jemand, der das geschafft hat, ist Philipp Stollenmeier. Er kommt ursprünglich aus dem südhessischen Riedstadt, lebt und arbeitet mittlerweile aber in Würzburg. Er hat gerade erst den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, und zwar in der Kategorie Bestes mobiles Spiel mit seinem Spiel Seesaw. Er hat nicht Informatik studiert, hat sich selbst das Programmieren beigebracht, er hat Informationsdesign studiert, ist damit vor einem Jahr fertig geworden und er arbeitet jetzt als selbstständiger Spieleentwickler. Und das alles eher zufällig, denn eines seiner ersten Spiele, das er für ein Studienprojekt programmiert hatte, das wurde sehr erfolgreich. Wie das genau abgelaufen ist, das hat Philipp Stollenmeier mir erzählt.
Also mein drittes Spiel war zwar ein Studienprojekt, aber es war auch kommerziell erfolgreich. Und zwar hieß es Sometimes You Die. Das wurde dann von Apple gefeatured. Und bis dahin dachte ich halt noch, das sind solche Spots im App Store, die muss man sich kaufen, dass da nur Firmen auftauchen, die sich das leisten können. Aber Apple hat da wirklich mein Spiel gefeatured, obwohl ich noch so ein echt unbekannter kleiner Indie-Developer war. Und das hat halt auch kommerziellen Erfolg mit sich gebracht. Da habe ich schon echt gestaunt.
Also war letztlich dieses Spiel dann, Sometimes You Die, ein Erfolg, weil der Zufall mitgespielt hat und es auf einmal von Apple gefeatured wurde. Das heißt, sie können sich es auch nicht so richtig erklären, aber es war letztlich ein Zufall.
Ich würde mal sagen, das basiert eigentlich alles auf einem großen Zufall. Also generell der Zufall, dass ich jetzt in die richtige Zeit reingeboren bin, dass ich sowas machen kann, dass man niemanden braucht, der das für einen published auf CD, Press oder sowas. Das ist eigentlich eine Verkettung von glücklichen Zufällen.
Wie oft wurde das Spiel heruntergeladen und wie erfolgreich war das Spiel am Ende dann doch?
Also es war ein Bezahlspiel und die haben traditionell immer eine sehr kurzlebige Spanne. Also die haben dann so eine Spanne von einer Woche, wo die wirklich in den Charts ganz oben sind. Dieses spezielle Spiel war tatsächlich auch auf Platz 1 der Charts in Amerika und in Deutschland. Ja, dann fällt es relativ schnell wieder gegen Null, also macht echt einen Sturzflug. Das ist aber normal, das wusste ich halt nur an dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Am Ende hat sich es aber ungefähr 50.000 bis 60.000 Mal verkauft im ersten Monat.
Wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt? Also, dass Sie auf einmal ein Spiel gemacht haben, was sich so oft verkauft, das ist ja wahrscheinlich für Sie auch erstmal unfassbar, oder?
Ja, also da konnte ich echt nur mit offenem Mund daneben sitzen. Also ich habe dann immer auf die App geguckt, weil die um 12 Uhr mittags aktualisiert wird. Und dann waren es wieder mehr als am Tag davor und ich konnte es echt kaum fassen, weil es einfach auch ein Spiel war, was auf eine wirklich enge Zielgruppe zugeschnitten war. Und dass es dann so gut ankommt, da habe ich echt gestaunt.
Wie ging es dann weiter? Ist es so, dass man dann denkt, okay, jetzt mache ich noch eins und das ist bestimmt auch erfolgreich und dann floppt man erstmal und fällt dann irgendwie in so ein Loch? Oder ging es dann sofort aufwärts, weil sie dann in einem gewissen Zirkel vielleicht möglicherweise auch schon bekannt waren?
Also ich glaube, mit Bekanntheit kommt man dann nicht so bei dem App Store, weil der Name da nur ganz klein steht und mein Name kann sich eh keiner merken, der wird eigentlich immer falsch geschrieben. Ich glaube eher, ich habe dann daraus gelernt, was gut ankommt und was nicht gut ankommt, weil ich mir das auch sehr zu Herzen nehme, was die Spieler dann für Rezensionen schreiben und was sie mir für Mails schreiben. Und deswegen sehe ich Spiele, die floppen, also welche, die danach gefloppt sind, auch nicht so sehr als Niederlage, sondern eher als Ansporn, dass ich jetzt irgendwas anders mache, weil ich habe dann auch, meistens habe ich dann auch eingesehen, was ich falsch gemacht habe und habe es dann fürs nächste Spiel besser gemacht.
Aber wie ging es dann weiter? Ist es dann so, dass sie dann auch tatsächlich gleich den nächsten Hit produziert haben oder nicht?
Also ich habe die Reihenfolge von den Spielen jetzt nicht so genau im Kopf, aber es war schon immer ein gesunder Rhythmus von Flop und Top. Also es hat mich nie in irgendeine Depression gestürzt, weil jetzt alle Spiele hintereinander gefloppt sind. Ich meine, das war ein Hobby. Mit dem Hobby habe ich Geld verdient. Ich habe nie Geld dafür ausgegeben oder nie viel Geld dafür ausgegeben. Das heißt, alles, was ich daraus generiert habe, war Gewinn. Und solange es mir Spaß gemacht hat, habe ich weitergemacht.
Wenn dann ein Spiel mal erfolgreich war, würden Sie sagen, dann ist es schon letztlich der Erfolg, der weitere Erfolg, schon auf Ihre Erfahrung zu begründen, einfach weil Sie gemerkt haben, solche Spiele gehen gut, andere Spiele gehen weniger gut?
Ich habe halt besonders gut auch zugeguckt, wenn Leute mein Spiel spielen und guck, wie die das anfassen. Ich weiß ja auch, dass man kostenlose Spiele runterlädt und wenn die einem in den ersten 10 Sekunden nicht gefallen, dann löscht man die wieder. Und da muss man eben so ehrlich mit sich sein und die Spiele halt auch entsprechend gestalten, dass die entweder einen sofort fesseln oder dass sie halt irgendwie anders den User überzeugen.
Denn man muss sich ja tatsächlich auch gegen eine wahnsinnig große Masse an Spielen im App Store dann wahrscheinlich auch durchsetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also im App Store kommt schon richtig viel Zeug raus. Aber ich vertraue auch drauf, dass Apple mich immer wieder featured. Und das passiert auch. Und solange das passiert, sind auch meine Spiele relativ stabil im Verkauf.
Und auch das eher durch Zufall? Oder haben Sie dann da nochmal irgendwie Werbung gemacht oder sich mal erkundigt, ob man sich da irgendwelche Plätze, Feature-Plätze kaufen kann?
Nee, da kann man sich keine Feature-Plätze kaufen, Gott sei Dank. Ich denke einfach, das ist auch das Interesse von Apple, dass ihr App Store gut kuratiert wird, dass sie gute Dinge vorschlagen und das hält ja auch die Hardware am Leben.
Hätten Sie sich das jemals oder als Sie angefangen haben, sowas zu programmieren, vorstellen können, dass Sie mal davon leben können?
Nee, also hätte ich niemals gedacht und ich dachte auch immer, dass ich mich nach dem Studium einfach sofort anstellen lasse. Aber ich meine, es hat sich so ergeben, dass ich davon echt gut leben kann. Es macht mir super viel Spaß und solange ich das machen kann, werde ich es auch machen.
Und wie geht's jetzt erstmal weiter? Ist das nächste Spiel schon in Planung?
Ja, das nächste Spiel ist tatsächlich ein relativ aufwendiges. Da will ich mich einfach mal total kreativ ausleben. Das wird ein ganz wilder, dichter Stilmix, künstlerisch, intensiv, schnell und halt auch echt aufwendig. Also da bin ich jetzt auch schon ein halbes Jahr dran und es wird wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr dauern.
Das sagt Philipp Stollenmeier. Er ist selbstständiger Spieleentwickler und hat vor kurzem den Deutschen Computerspielpreis für das beste mobile Spiel gewonnen. Er hat erzählt, wie er eigentlich eher zufällig zum Spieleentwickler geworden ist. Das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung im Internet nachhören und auch herunterladen unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.